ein Physiker, der sich aufopfert für seine Forschung sein Leben lang, würde ich sagen, ist fast Kunst. Es ist am Ende, das Resultat wird nicht übersetzt in die Kunst, die, wie wir sie verstehen, aber per se der Akt, das unendlich in die Tiefe gehen und immer wieder weiter und auch eigentlich aussichtslos immer weiter diesem Gedanken, dieser Begeisterung zu folgen, das ist für mich Kunst.
Sagt Friedrich Gräfling, den wir für eine neue Kunstpause getroffen haben, um mit ihm über die Tätigkeit, die er gemeinsam mit seiner Frau Johanna ausübt, zu sprechen und vor allem über die große Leidenschaft der beiden für die Kunst. Herzlich willkommen in der Kunstpause, Friedrich.
Vielen Dank, dass ich hier bei euch in Berlin sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Und wie immer zu Beginn der Kunstpause sprechen wir über ein Werk aus der Sammlung. Und da, Friedrich, du und deine Frau ja auch eine eigene Sammlung haben und es da gewisse, sage ich mal, Überschneidungen auch der Künstler gibt, haben wir uns für ein Werk entschieden oder habt ihr euch vielmehr für ein Werk entschieden von Christian Jankowski. Und der wurde für den Preis der Nationalgalerie 2000 nominiert mit noch einigen anderen. Und über die Arbeit, über die wir sprechen wollen, freue ich mich besonders, weil sie auch vor einiger Zeit im Hamburger Bahnhof wieder zu sehen war. Sie heißt Herzlichen Glückwunsch, ist eine Videoinstallation. Und verrat mir mehr, Friedrich, warum habt ihr euch für diese Arbeit entschieden?
Generell glaube ich, dass er in sehr vielen Ebenen arbeitet. Und das wäre jetzt auch meine direkte Antwort auf die erste Frage gewesen. Da sind viele Ebenen gewesen, die uns zu der Entscheidung, dieses Werk auszuwählen, geführt haben. Und zwar einmal war natürlich der erste Preis der Nationalgalerie. Und zu dem Zeitpunkt waren wir noch inaktiv zur Jahrtausendwende. Müsste ich jetzt nachrechnen, welche Klasse ich da ging, aber da spielte Kunst und vor allem das Sammeln noch überhaupt keine Rolle. Und dementsprechend ist das jetzt retrospektiv von mir oder von uns eine Arbeit und natürlich auch der Künstler dann gewählt. Der Preis der Nationalgalerie als solches hat irgendwie eine Bedeutung für uns und dementsprechend ist das natürlich eine schöne Verbindung, dass es tatsächlich auch der erste Preis war. Das schon mal die eine Ebene. Die andere Ebene ist sicherlich Christian Jankowski als Künstler, als vom Werk her, auch wie er uns begleitet. Ich denke mal, da können wir dann gleich nochmal tiefer einsteigen. Und als dritte Ebene würde ich sagen, es geht bei seinem Beitrag einmal natürlich werkspezifisch, aber dann auch um Reden und das Reden schwingen und das, ja, sich in Szene setzen beziehungsweise Publikum bedienen als solches. Und gewissermaßen, das tun wir ja auch heute, indem wir zwar keine Reden als solches schwingen, aber natürlich sprechen und dem Publikum und dem jungen Freundeskreis der Nationalgalerie eine gewisse Rede und Antwort stehen.
Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass diese Videoinstallation aus fiktiven Preisreden besteht, die sich Christian Jankowski erdacht hat und die dann Schauspieler eingesprochen haben und die man dann auf Video nachverfolgen kann. Ich fand das ganz eindrücklich. Das war eben vor einiger Zeit im Hamburger Bahnhof zu sehen und war auch nochmal ja, eine schöne Referenz auf die 2000er und diese Zeit, wo der Preis der Nationalgalerie tatsächlich entstanden ist im Jahr 2000.
Ich glaube, dass Christian Jankowski für sich auch den Begriff des Spiels immer gerne bemüht und vielleicht können wir heute in diesem Gespräch auch ein bisschen über das Spielen mit der Kunst sprechen, im ganz lustvollen Sinne. Was für ein Spiel siehst du in dieser Arbeit von Jankowski? Was wird da gespielt? Welche Rollen werden vielleicht erfunden?
Sicherlich ist ja schon mal verrückt oder komplett gedreht, dass das Werk, was für die Zuteilung des Preises als solches vorab entsteht, zeigt sozusagen den Endpunkt. Also zeigt eigentlich den Moment danach, wo ich mich für den Erhalt des Preises bedanke. Und in dem Fall eben vier professionelle Redenschreiber, die allerdings jetzt nicht aus dem Kunstkontext kommen, die auch nichts mit ihm zu tun haben, was dann natürlich, wenn man jetzt ins tiefere Werk geht, ganz bedeutend für Christian Jankowski ist, dass er eben immer mit kunstfremden Personen agiert, also Schülergruppen oder Pfarrern oder eben ja in den Vatikan geht oder Rollen im Museum tauscht und in diesem Falle auch wieder. Aber, und das ist uns auch nochmal ein sehr interessanter Punkt, dass es eben vier Reden sind, oder es sind immer vier Nominees und alle vier haben sozusagen in seinem Werk gewonnen. Also auch diese Rivalität oder diese, wer hat jetzt das, was ja auch objektiv ist, wer hat jetzt das bessere Werk, wer hat, irgendwo ist es ja schon als solches genug fast, im Hamburger Bahnhof auszustellen, dafür nominiert zu sein, wie wird das bewertet? Und das dreht er ja rum, plötzlich gewinnt eigentlich jeder.
Ja, er hat eigentlich zu einem ganz frühen Zeitpunkt dieses Preises die Regeln selber spielerisch neu definiert und damit schon fast was vorweggenommen, was erst vor ein paar Jahren in der Geschichte dieses Preises der Nationalgalerie dann wirklich vollzogen wurde, dass nämlich der Preis als solcher im Grunde abgeschafft wurde, der Hauptpreis, und einfach eine Gruppenausstellung das Ergebnis war. Das war zumindest mal eine Zwischenphase. Jetzt hat der Preis wieder aus unterschiedlichen Gründen eine neue Wendung genommen und wird einem Großvorderen Maurizio Cattelan verliehen in diesem Jahr. Aber das spielt eine andere Rolle. Vielleicht hätte Christian Jankowski auch darauf noch eine spielerische Replik.
Definitiv.
Ja, du hast gerade schon angeschnitten, es gibt auch einen starken Bezug bei Christian Jankowski zu euch und eurer Tätigkeit. Ich muss gestehen, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast kann ich es gar nicht in einen Satz packen oder in eine Berufsbezeichnung, weil ihr macht einfach so unglaublich viel. Also ich habe vorhin kurz den Begriff Kuratoren, Sammler, Ausstellungsmacherpaar notiert, aber eigentlich greift das auch zu kurz, weil ihr macht noch viel mehr. Also hol uns ein bisschen ab. Was macht ihr eigentlich?
Das können wir auch nicht sagen. es ist wirklich eine schwierige Sache mit dem Definieren, weil wir, glaube ich, da auch anders auf die Sachen blicken. Für uns sind alle, und jetzt, oder aus meinem Blickwinkel, ich habe Architektur studiert, sind sehr, sehr viele Tätigkeiten, die wir ausüben oder Projekte, die wir ausüben, architektonischer Natur. Und das sind nicht nur der gebaute Raum, sondern das sind auch Ausstellungen, so wie ich sie sehe oder denke, Produktionen, die wir mit Künstlern durchführen, verstehe ich unter dem Aspekt. Aber das ist vielleicht, weil mein Gehirn einfach als solches auf die Welt und auf die Dinge blickt. Johanna kommt aus einem Wirtschaftshintergrund und hat dann noch Kunstgeschichte studiert, was tatsächlich uns auch wieder zurückbringen würde zu Christian Jankowski. Es war nämlich eine ihrer ersten Dissertationen oder Paper gegenüber Christian Jankowski. Kurioserweise The Perfect Gallery, wo er in London die perfekte Galerie gebaut hat, also was ja dann auch wieder irgendwo ein architektonisches Spiel mit uns zu tun hatte und das wirklich reine Zufälle sind. Aber wir gehen auch in den gebauten Raum, wir entwickeln Einrichtungskonzepte, Architektur, szeniografische Momente, aber immer sehr eng oder oft durch die Kunst und durch ja die Gestaltung.
Und für Christian Jankowski habt ihr auch das Wohnatelier konzipiert, richtig?
Genau, wir haben mit ihm oder für ihn, ist natürlich immer eigentlich im Dialog mit, sage ich mal, den Auftraggebern, aber wir haben die Material- und Farbgestaltung seines Wohnateliers in Bukarest konzipiert. Und genau, das ist in den letzten Zügen, ja, jetzt ein langer Prozess, weil er wollte auch eine sehr matte Haptik haben und wir arbeiten sehr viel mit Lehm oder natürlichen Bauelementen und haben dann haben Lehm pigmentiert und haben jeden Raum teilweise mehrere Farblinien pro Raum mit unterschiedlichen Lehmen dann durchpigmentieren lassen. Aber nach eben unseren Farbgestaltungen, und die wurden dann aus Deutschland, aus Unterfranken, wird der Lehm dann für uns pigmentiert. Nach Bukarest, das war schon mal eine erste Herausforderung, die hatten noch nie einen Auftrag, wirklich außerhalb, ja, sag ich mal, der näheren EU. Und das überhaupt dahin zu bringen und dann in Bukarest jemanden zu finden, der genauso auch den Lehm mischen und auftragen kann. Aber das ist jetzt soweit eigentlich abgeschlossen. Und jetzt geht's an die Finishing Touches.
Du hast gerade schon gesagt, das Feld, in dem ihr arbeitet, ist also häufig die Schnittstelle von Architektur, Design, Kunst. Wie haben wir uns das vorzustellen? Welches Volumen, gar nicht unbedingt in absoluten Zahlen, aber eher in prozentualen, macht Projekte bei euch aus, die ihr selber initiiert, also die auf eurem, in Anführungszeichen, kreativen Mist gewachsen sind, und aus solchen, die an euch herangetragen werden? Weil das, was du beschrieben hast, klingt ja teilweise auch nach einer Dienstleistung, die ich mir, wenn ich nicht besonders kreativ bin oder vielleicht viel Geld habe, aber wenig Ahnung, einkaufen kann. Gleichzeitig glaube ich, viele der Projekte initiiert ihr regelrecht.
Es ist eine Entwicklung. Also ursprünglich haben wir eigentlich alles initiiert. Tatsächlich kann man sogar sagen, die Sammlung wurde ja vorhin kurz erwähnt, selbst die Sammlung ist initiiert. Natürlich ist immer initiiert, wenn man irgendwie die Transaktion leistet. Aber in meinem Fall habe ich mir die Sammlung ja erarbeitet, indem ich mit Künstlern kooperiert und gearbeitet habe oder sie bei anderen Sachen unterstützt habe. Also auch selbst da ist genau diese Initiierung hat stattgefunden, und das wiederum hat zum Beispiel initiiert, dass wir in Salon Kennedy unseren Ausstellungsraum in Frankfurt betreiben. Und so sind wirklich eigentlich alle Projekte ursprünglich von uns initiiert worden. Und aber mittlerweile ist es, würde ich mal sagen, fast 50-50.
Und wann merkt man das, was das Zeug dazu hätte, ein Projekt zu sein? Also wir sind ja alles offene Menschen und gehen mit offenen Augen durch die Welt, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bestimmte Dinge verlaufen sich aber sicherlich auch im Sand, das ist komplett normal. Aber wann sind deine Frau Johanna und du, wann gibt es diesen Einrastmoment, wo ihr sagt, irgendwie könnte das größer gedacht werden und daraus könnte was werden, was bleibt und mit dem man vielleicht sogar noch ein bisschen Geld verdienen kann?
Das Zweite ist natürlich enorm wichtig und ohne das ging es natürlich nicht, aber das wird eigentlich nie gedacht.
Das passiert dann eher.
Das passiert, genau. Das passiert. Gibt auch oftmals jetzt, wenn man in anderen Gruppierungen spricht, Businessplan ist ein Wort, was wir nicht kennen. Excel-Tabelle erstmal bauen, auch nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen vielleicht, also soll jetzt nicht blöd klingen, aber ist eine gewisse Haltung uns gegenüber. Also gar nicht in einer arroganten Form, sondern eine Haltung, die wir an uns selbst haben, dass das, was wir tun, aus voller Überzeugung oder aus voller Leidenschaft getan wird. Und damit ist es, würde ich sagen, ein Projekt. Also selbst wenn wir auf einem ganz einfachen, alltäglichen Level eine Essenseinladung haben, denken wir die jetzt nicht strategisch als Projekt, sondern dann haben wir einfach Spaß dabei, eine Menükarte zu gestalten und thematisch den Tisch und das Menü abzustimmen und zu kochen. Und auch wenn es in Anführungsstrichen privat 10 Freunde sind. Aber auch das wiederum ist ein Projekt. Wir vermarkten es nicht. Es wird nicht verwertet als solches, aber es ist in uns, gehen wir es genauso an mit der Tiefe und der Leidenschaft, wie wenn wir ein ganzheitliches Architekturprojekt angehen. Also, und das meine ich mit Haltung. Es ist, glaube ich, einfach diese Ernsthaftigkeit vielleicht.
Ja. Ein gebautes Leben?
Das wäre wieder die Excel-Tabelle.
Okay. Ich verstehe.
Ja.
Ja, aber doch so ein bisschen Lebensarchitekt. Also ich meine, du bist studierter Architekt. Ich sehe darin, das Leben als Projekt mit Subprojekten zu begreifen, eine Haltung auf jeden Fall, aber schon auch ein gewisses Mindset, das vielleicht dem eines Architekten entspricht.
Vielleicht.
Nicht so durchs Leben vielleicht. Zu stolpern.
Ich habe eher gedacht vorhin, als ich so auf der Webseite recherchiert habe, dass es eigentlich überall Anknüpfungspunkte immer gibt. Und das bestätigt sich jetzt auch nochmal, weil du sagtest, auch ein Abendessen wird als Projekt gedacht. Ich habe gedacht, es ist eigentlich immer gedacht in Momenten von sinnlicher Erfahrung, dass man irgendwie, also es ist so platt, wenn man sagt, ich will etwas Schönes erleben. Aber ich habe bei vielen Punkten gedacht, dass es irgendwie immer ein Momentum, wo ich etwas sinnlich erfahren kann. Also ihr treibt auch, das hast du gerade schon erwähnt, in Frankfurt am Main den Salon Kennedy. Da möchte ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Was hat es damit auf sich? Ist es ein Ausstellungsraum und was macht ihr da?
Im Prinzip ist der Name Programm. Also Salon Kennedy ist jetzt sekundär, es ist auf der Kennedy Allee. Der erste Teil des Namens, der Salon, das ist im Prinzip das Programm. Also ja, es sind Räume, die immer leer sind für die Kunst. Werden auch nicht bespielt, ein externer Raum als solches, in den wir einladen und eigentlich mit einer weitestgehenden Carte Blanche versuchen, allen Beteiligten einen Raum zu geben. So, und alle Beteiligten bedeutet erstmal primär natürlich die Kunst, die gezeigt wird. Da würde ich auch schon wieder sagen, komme ich dann architektonisch, dass ich wenig Interesse habe. Da wird etwas im Studio entwickelt, das wird verpackt, wird antransportiert, wird aufgehängt und dann wird es verkauft oder vermittelt. Das ist eigentlich nicht das primäre Interesse, sondern das Interesse ist wirklich fast aus einer egoistischen Haltung, so ist es geboren, dass es für uns ein Moment war, dass wir näher und persönlicher mit Künstlern in Kontakt kommen können, dass die zu uns kommen, dass die in Anfängen auf der Luftmatratze bei uns am Boden gelegen haben und wir eben zusammen ein Projekt entwickeln, aber das eben nicht nur als Projekt, sondern wirklich eben auch abends zusammen kochen oder einen Alltag verbringen und dadurch natürlich einen ganz anderen Zugang gewinnen und eine ganz andere persönliche, menschliche Ebene zu der Person natürlich, aber eben auch zum Werk entwickeln können. Und dieses dann zu teilen, ist eigentlich die Essenz davon. Plus natürlich für die Kunst, der Kunst eine Plattform zu geben, neu und anders zu vermitteln, vorzustellen, auch einen Raum zu geben. Das ist auch oft so, dieser Moment ist, sie können eine neue Werkserie vorstellen. Sie können etwas experimentieren. Gregor Hildebrand zum Beispiel hat bei uns mal eine Tapewand gemacht und hat da erstmalig Arbeiten in dieser Wand gezeigt. Also er hatte schon öfters Tapes an der Wand, aber eben noch nie die sozusagen als Tapete für das Rahmen anderer Arbeiten verwendet. Also genau, es ist so ein bisschen eben auch da so dieser sichere Ort oder dieses Miteinander, das zusammen entwickeln.
Welche anderen Künstlerinnen und Künstler habt ihr schon im Salon Kennedy gezeigt? Du hast Hildebrand gerade erwähnt, Salzdorfer. Wer war noch bei euch?
Also wenn man jetzt nur den Frankfurter Salon Kennedy, wir hatten tatsächlich davor in London, waren es die Anfänge, was natürlich nicht Salon Kennedy, aber wenn wir in Frankfurt in Anführungsstrichen professionellen Level es denken, mit Alicia Quade, mit Jorinde Vogt, wir hatten Emanuel Röss aus L.A. mal eingeladen, wir hatten mit Yves Scherer aus New York ein Projekt gemacht, teilweise auch schon mit Jüngeren, die wir an Rundgängen mal kennengelernt haben und dann in Dialog getreten sind. Es gibt auch da keine Programmatik. Also wir wissen tatsächlich meistens nicht, was die nächste Ausstellung ist, sondern es ist so ein Prozess. Und früher, noch vor, tatsächlich mit Covid war bei uns auch gleichzeitig Kinder, aber das einhergehend hatten wir 8-9 Ausstellungen, also fast galeriemäßig Turnusprogramm. Jetzt nehmen wir uns auch mehr die Zeit.
Und es gibt nicht nur den Salon in der Stadt, sondern es gibt auch den Salon auf dem Land, wo zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Michael Salzdorfer weiterging. Der wird dort gerade zusammen mit Jorinde Vogt im Dialog mit Josef Beuys gezeigt. Welcher Beuys ist denn da on view?
Genau, nee, wir haben eine kleine Dependance für den Salon Kennedy in einer umgebauten, restaurierten Scheune. Und wir haben parallel auch noch in demselben Ort vor 12, 13 Jahren einen ganz normalen Kunstverein gegründet. Also wirklich einen eingetragenen Verein, der sich wie in der Tradition der deutschen Kunstvereine versteht und durch Mitglieder getragen wird. Und da ist so ein Hybrid dieses Jahr entstanden, dass wir eine Ausstellung im öffentlichen Raum organisiert haben mit Skulpturen, die sich aufbauen zu einem Ort, an dem wir eine Beuys-Eiche gepflanzt haben. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Die Beuys-Eiche sind ja die 7000 in Kassel, die sind abgeschlossen, aber es gibt noch 64 weitere Stelen. Also wer Kassel das Projekt kannte, hat Beuys in der Nähe ein Bergwerk aufgefunden, hat dort Stelen brechen lassen oder beziehungsweise natürliche Steine, die aus dem Bruch hervorgegangen sind, und hat die immer in einer gewissen Distanz zu neuen Eichen gesetzt, die er gepflanzt hat. Und mit einer Idee, dass diese jahrtausendalte massives Gestein, was ja aus unserer Sicht ewig haltend da ist, von diesem lebendigen kleinen Glänzling in ungefähr 100 Jahren zur Seite gedrückt wird. Diese 64 Stelen gibt es noch und die sollten in die Welt verstreut werden. Es steht unter anderem in New York steht eine, das Hessische Landesmuseum hat eine. Und ich habe irgendwie Wind bekommen von diesem Konvolut der Stelen und habe mich ins Zeug gelegt und wollte unbedingt auch für uns, für Wiesen, so eine Stele bekommen. Und dann nach langem Hin und Her, und es sind natürlich viele Gremien und diverse Stiftungen und Museen und Personen, die dort involviert sind, haben wir so eine Stele zugesprochen bekommen und haben die dann als Abschluss haben wir diese Eiche zu Ehren von Josef Beuys gepflanzt und die Stele daneben gesetzt. Die ist jetzt permanent in Wiesen, mussten auch einen Vertrag unterzeichnen, dass wir uns die nächsten 500 Jahre darum kümmern. Das kann ich mit gutem Gewissen eingehen. Und in dem Sinne haben wir dann für den Salon Kennedy auf dem Land, für unsere umgebaute Scheune, Künstler eingeladen, in dem Fall Michael Salzdorfer und Jorinde Vogt, die mit ihren Arbeiten in der Ausstellung auf Beuys eingehen. Also Michael Salzdorfer zeigt seine abgegossenen Batterien, die natürlich einen sehr starken Beuys-Bezug haben. Und Jorinde Vogt hat eine Arbeit aus der Serie Masse und Macht, die natürlich auch einen Beuys-Bezug hat.
Wie sind diese verschiedenen Standorte, der Salon in Frankfurt und auf dem Land in Wiesen, für die Öffentlichkeit zugänglich? Ist das by appointment? Schreibt man euch eine E-Mail? Wann können uns eure Zuhörerinnen und Zuhörer besuchen?
Wir hatten mal Öffnungszeiten und die wurden auch genutzt. Aber doch sehr, sehr viele Leute wollen dann außerhalb der Öffnungszeiten kommen, was völlig in Ordnung ist. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Salon in Deutschland ist nicht unbedingt so verbreitet, dass wir relativ oft über Google auch Anrufe bekommen haben, dass jemand gerne einen Haarschnitt hätte. weshalb wir tatsächlich auf Google unsere Öffnungszeiten rausgenommen haben. Wir haben geschlossen. Das steht jetzt dauerhaft geschlossen. Das ist ein Trugschluss, aber mehr geht nicht. Man kann bei Google leider nicht bei Appointment. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt keinen Haarschnitt bei uns. Man konnte mal tätowiert werden. Wir hatten mal eine Ausstellung, aber da können wir auch noch reinkommen. Es ist bei Appointment. Und aber dadurch eigentlich immer geöffnet, wenn wir da sind.
Konnte sich tätowieren lassen bei euch im Salon? Wer war da im Spiel?
David Schießer, der ist ein sehr bekannter Tätowierer, wo wirklich aus der ganzen Welt Leute zu ihm einfliegen und man kann immer nur seine Zeichnung tätowiert bekommen und auch nur in der Größe der Zeichnung. Ort kann man sich dann auswählen und wir haben ihn eingeladen, er hat unsere Wand gezeichnet und hat dann während der Ausstellung eine Tattoo-Bank und sein Tattoo-Studio aufgebaut. Gerade Frankfurt ist natürlich prädestiniert, kamen Leute aus der ganzen Welt, um sich von ihm tätowieren lassen und konnten eben nur ein Motiv von der Wand nehmen und haben dann, sich da tätowieren lassen. Was konzeptuell und als Story sehr schön ist, angeschlossen ist unser Büro. Es ist ein gewisser Geruch und es ist auch dieses ganze Zeit dieses was nicht unbedingt förderlich für die Alltagsarbeit ist, aber gut, was man nicht für die Kunst macht.
Man sieht also, dass die Projekte, die ihr macht, eigentlich auch wirklich dem Prinzip des Spiels, über das wir vorhin sprachen, folgen, dass ihr immer wieder vielleicht versucht, neue Formen auch zu finden und vielleicht deswegen diese gewählte Form des Salons die richtige ist, anstatt zu sagen, wir bauen jetzt eine Sammlung auf, die folgt einem bestimmten roten Faden und muss in einem Bunker gezeigt werden oder ähnliches.
Ja, man muss die Sammlung wirklich komplett differenzieren vom Salon Kennedy. Also es hat auch nichts, also wir zeigen im Salon Kennedy nie etwas, was uns gehört. Salon Kennedy ist auch als solches kommerziell, weil natürlich die Künstler primär davon leben müssen. Bei uns ist es so, dass wenn wir irgendwie beteiligt sind, dass es das wieder zurück in die Kunst fließt.
Das wäre ganz interessant. Was bedeutet das, dass das wieder zurück in die Kunst fließt? Heißt das, Werke, die ihr zeigt im Salon, könnte man theoretisch kaufen? Und wenn ja, dann würden die Erlöse aber in kommende Projekte des Salons fließen, oder?
Genau, die Arbeiten sind verkäuflich im Salon Kennedy. Und ich fände es anmaßend zu sagen, es ist nicht verkäuflich, weil natürlich über den Verkauf das Werk überhaupt Bestand hat und der Künstler ja dann nur so weiterarbeiten kann und das natürlich essentiell ist. Plus wir unseren Teil, das fließt zurück in die Kunst, weil wir eben auch Kunstproduktion mit unterstützen, weil wir natürlich auch ein Vermittlungsprogramm führen, organisieren und es geht eigentlich um eine Entschleunigung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt des Salons, dass es eben nicht ein beiläufiges Besuchen ist, was auch wieder nochmal auf die Eröffnungszeiten zurückkommt, sondern es ist eben das ganz Bewusste und dann auch automatisch in Dialog kommen. Sei es bei der Eröffnung mit ein paar Leuten, dass man da auch, was ich anfangs ja auch schon gesagt habe, was unsere eigene Motivation ist, den Künstler kennenzulernen, mit dem Zeit zu verbringen, dass wir diesen Raum auch zumindest während der Eröffnung geben und dann sehr oft auch tatsächlich Programme drumherum entwickeln mit Abendessen, die allerdings doch intimer sind. Also nicht das Galerieessen, wie man es vielleicht von der klassischen Galerie kennt, wo man feiernd einlädt, sondern dass es eher ein Zusammenkommen des Austausches, aber eben durch die Kunst und mit dem Künstler und man darüber auch nochmal ganz anderen Bezug schaffen kann und kennenlernen oder einen Austausch. So ist eben auch dieses Entschleunigen. Man muss uns in gewissermaßen erstmal suchen. Und wenn man diese Hürde überwunden hat, muss man den Mut aufbringen, man muss eine E-Mail schreiben oder anrufen. Aber wenn man diese Hürden überwunden hat und dann tatsächlich kommt, dann glaube ich, ist noch nie jemand unter einer Stunde raus durchgegangen, weil automatisch öffnen wir die Türen, automatisch kommt man ins Gespräch und spricht über Kunst, aber auch diverses anderes. Das ist für uns ein Mittel, Leute zusammenzubringen.
Mittel ist ein gutes Stichwort. Du hast auch gerade gesagt, ihr gestaltet ein Vermittlungsprogramm. Ist das genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Zugehen auf Menschen, die sich interessieren? Ihr sprecht darüber, ihr ladet dann auch bestimmte Leute zum Essen ein, es gibt einen Austausch. Ist das diese Art des Vermittlungsprogramms oder gibt es darüber hinaus noch Angebote, die so diesem vielleicht Namen Salon-Charakter, ich denke da so an Salons, die es auch früher auch in dieser Stadt gab, wo auch zur Lesung eingeladen wurde. Ist das ungefähr so zu begreifen?
Genau, so ist es zu begreifen. Es ist, glaube ich, einfach persönlicher Natur, dass für uns ein Abendessen oder ein geselligeres Zusammenkommen eher uns entspricht oder eher unser Metier dann auch wieder ist als jetzt ein Künstlergespräch oder eine Vorlesung oder sowas. Aber im Prinzip ist es übertragbar, ist es dasselbe. Es gibt noch weitere Projekte, wo wir wieder dabei sind, die wir machen. Wir werden immer wieder gefragt, nehmt uns doch auch mal mit ins Atelier. Und da haben wir letztes Jahr ein paar Künstler hier in Berlin tatsächlich angefragt und gesagt, können wir mit Freunden vorbeikommen. Und wir dachten, naja, am Ende haben wir dann irgendwie zwei Großraumtaxen und fahren da halt lang und gehen in die Ateliers. Und nachdem wir eingeladen haben und dann hat sich das so weiter verbreitet, und dann war das so irgendwie Freunde von Freunden von Freunden, waren wir tatsächlich über 50 Leute und sind mit dem Reisebus 2 Tage durch Berlin. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Organisation plötzlich, weil man nicht mehr mittags zwischen den Studiobesuchen einfach mal zum Vietnamesen um die Ecke Mittagessen geht, weil man mit 50 Mann da ganz anders einfällt. Also es war dann wirklich, ja, komplette Eventplanung des Wochenendes. Aber sehr schön und natürlich auch wieder eben sehr persönlich und sehr privat und sehr gesellig, kann man fast sagen.
Und umgekehrt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, wo sie in Frankfurt klingeln können, wenn ihnen langweilig werden sollte. Ich würde gerne noch ein ganz bisschen über diese Frankfurter Besonderheit sprechen, die diese Stadt hat, die ja wirklich von Offspaces in Offenbach, die an die Hochschule angegliedert sind, bis zu der städtischen Sammlung reicht. Also eine große Vielfalt. Wie würdet ihr euch da sozusagen einnischen in diesem Kosmos? Oder was? Welche Rolle spielt ihr, wenn man das von oben betrachtet, als jeder bringt verschiedene Dinge mit an den Tisch? Wie würdet ihr sagen, welche Aufgabe habt ihr auch? Weil ihr könntet natürlich mit eurem großen Engagement für die Kunst auch einfach sagen, ihr seid große Mäzenen des Städels. Das scheint euch nicht zu reizen oder nicht zu reichen, eins von beidem. Erzähl vielleicht ein bisschen über diese selbstdefinierte Aufgabe, die ihr euch da gewählt habt und warum ihr auch meint, für Frankfurt und die Region vielleicht sowas wie einen Mehrwert zu schaffen.
Wir sind tatsächlich, wir haben davor in London gelebt und dort auch studiert und sind tatsächlich der Kunst wegen aus freien Stücken nach Frankfurt, was auch für Frankfurt selten ist. Meistens, die meisten Zugezogenen in Frankfurt kommen wegen des Jobs nach Frankfurt. Wir haben auf Frankfurt aus London geblickt und haben gedacht, das ist ein kleines London. Das hat eben diese Energie, diese Finanzenergie, diese Wirtschaftsenergie und gleichzeitig eben, was du gerade schon gesagt hast, eine enorme kulturelle Stärke, insbesondere eben für die Größe der Stadt und das auf allen Ebenen. Offspaces hast du benannt, da natürlich nicht wegzudiskutieren ist die Städelschule, die eine der führenden Kunstakademien ist, aber dann natürlich auch weltführende Museen und Sammlungen dahinter, in denen wir uns zum Teil engagieren. Wir sind im Städelmuseum in der Fördergruppe. Ich bin seit letztem Jahr ja im Vorstand der Schirnfreunde, also wo wir schon auch aktiv sind. Aber ich glaube, unsere wirkliche Stärke liegt eigentlich darin, dass wir nah an der Produktion fast sind. Also Aktionen wie mit Michael Salzdorfer, wo wir das Haus einstürzen haben lassen von den Tränen. Wir haben keine Autorenschaft an dem Werk, natürlich nicht. Aber es ist, wir haben 2-3 Jahre dafür zugearbeitet und organisiert und es eben umgesetzt als solches oder es machbar gemacht. Und ich glaube, das ist, wo wir wieder bei diesem Projektgedanken sind, mehr unsere Stärke, dass wir aktiv produzieren. Und produzieren kann natürlich auch Gedanken sein, können Austausch sein. Also aktiv da eine Rolle übernehmen.
Ja, das finde ich sehr spannend, was du sagst, weil wir natürlich auch in unserem Freundeskreis uns immer die Frage stellen, wie kann man Engagement für die Kunst noch anders denken, neu definieren. Bei euch also offenbar ein Ansatz, mit an der Kunstproduktion sich zu beteiligen, da Dinge zu ermöglichen. Da gibt es, glaube ich, ein Projekt von euch, was die Gräfling Editions sind. Vielleicht kannst du auch von diesem weiteren Projekt in eurem Spielplatz der Kunst noch erzählen. Ich glaube, da habt ihr vor kurzem was Neues lanciert.
Genau, sind viele Projekte. Nee, das sind auch eben wieder Elemente, die sich natürlich ergeben und in dem Fall Gräfling Editions, die Designlinie, sage ich mal, Möbellinie, die sich aus unseren Architektur-Interior-Projekten ergeben hat, aber eben dadurch, dass wir auch die Architektur immer sehr eng durch die Kunst denken, beziehungsweise sehr oft Kunst vor Raum da ist, auch externe, wo wir von Auftraggebern gefragt werden, für sie aktiv zu werden. Und in dem Falle war es so, dass wir ein Projekt hatten, wo wir sehr viel mit Naturstein gearbeitet haben, mit ganz seltenen oder ganz besonderen Graniten und mussten für das Projekt ganze Rohtafeln für uns brechen lassen. Und wir wollten keinen Verschnitt haben und also haben erstmal mit diesen großen Rohtafeln, sage ich mal, das Bad oder Küche ausgearbeitet. kleidet, gestaltet. Daraus resultierten dann Reste. Diese Reste haben wir dann gebündelt und gesammelt, auf den Terrassenboden verlegt, in tatsächlich einem Dielenformat, wo wir wieder die Dielen des Esszimmers kopiert haben in ihrer Breite und haben dann ja einen mosaikähnlichen Granit-Dielenboden von innen nach draußen gebracht. Und auch da natürlich kamen wieder Reste, die übrig geblieben sind. Und die haben wir einem Künstler, Felix Kultau in dem Falle, übergeben, um mit ihm zusammen eine limitierte Gräfling Edition aufzulegen, wo aus seiner Sicht es ein Kunstwerk ist, eine Skulptur. Und aus unserer Sicht, die vermischen sich natürlich, aber wir es als Lampe vielleicht definieren würden, also auch als nutzbares Designobjekt. In dem spezifischen Fall jetzt ist es natürlich limitiert, weil es einfach limitiert ist aufgrund der Basis, wie viel Stein er zur Verfügung hat. Dadurch ist es, sage ich mal, so fast so eine Edition Collectible, aber im übertragenen Sinne haben wir da auch einen Tisch, haben wir auch Kommoden, die nicht limitiert sind, die wirklich als Möbel fungieren.
Das ist natürlich eine große ontologische Frage. Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Design? Was hast du darüber gelernt? Die werden wir nicht abschließend beantworten können, deswegen keine Angst. Mich interessiert deine Definition.
Das geht nicht, ja. Da könnte ich jetzt lame sein und sagen, es ist wieder am Ende Architektur. Im Studium wurde uns das eben genau gesagt, alles ist Architektur. Ein Tisch ist im Prinzip Architektur. Wenn wir den jetzt mal 20 vergrößern, hat man ein Haus, man hat muss statisch nachdenken, über Material nachdenken, über Optik nachdenken. Ähnlich ist es in der Kunst, würde ich sagen. Natürlich, das ist der gravierende Unterschied, es ist freier. Man kann eben frei forschen. Also auch wenn diese Frage ist, was macht gute Kunst aus? Für mich ist es, wenn es wirklich einen forschungsähnlichen Ansatz hat. Ein Physiker, der sich aufopfert für seine Forschung sein Leben lang, würde ich sagen, ist fast Kunst. Es ist am Ende, das Resultat wird nicht übersetzt in die Kunst, die, wie wir sie verstehen, aber per se der Akt, das unendlich in die Tiefe gehen und immer wieder weiter und auch eigentlich aussichtslos immer weiter diesem Gedanken, dieser Begeisterung zu folgen, das ist für mich Kunst. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass es eben nicht die Funktion und den Nutzen mit sich bringen muss.
Wer da noch ein bisschen tiefer gehen will, könnte auch nochmal Heideggers Kunstwerkaufsatz zu Rate ziehen, der relativ viel Auskunft über die Dienlichkeit der Dinge und das Wirken des Werks gibt. Vielleicht auch eine ganz schöne sprachliche Unterscheidung.
Ja, mit Dien könnt ihr mich jagen.
Sehr schön. Danach würde ich sagen, kann eigentlich nichts mehr kommen, außer unsere letzten 5 Fragen.
Was ist dein Lieblingsmuseum?
So ein bisschen wie, was ist dein Lieblingskind? Architektonisch, Fondation Bayerle, ist definitiv, weil es in sich eine Skulptur ist, aber sich zurücknimmt und funktioniert. Als Gedanke des Museums oder der Kunstpräsentation gehört sicherlich auch sowas wie Dia Beacon dazu, wo einfach ein Kunstwerk, ein Raum, diese enorme Größe, die Beziehung, die nicht unbedingt kuratiert Bezug aufmachen müssen, sondern wo jedes Werk für sich steht, aber dadurch natürlich einfach städtisch, urban, Museum funktioniert.
Hast du einen Lieblingsort?
Ich bin ein großer Verfechter des Kurens, was ich leider nicht tue, aus zeitlichen und familiären Gründen, aber dadurch wären es tatsächlich die Berge. In die Ferne gucken.
Lernst du gerade etwas Neues?
Mehr auf mich selbst zu hören.
Gab es in letzter Zeit eine Situation, wo du gescheitert bist und was hast du daraus mitgenommen?
Wir scheitern eigentlich ständig. Ich denke, dass aber auch das in sich wieder ein Projekt ist. Also dass das der Prozess eigentlich, oder man sagt ja, der Weg ist das Ziel. In unserem Fall würde ich sagen, der Prozess ist fast das Wichtigste. Und daraus zu lernen und das auch wieder nicht nur negativ und positiv zu sehen, sondern eben auch als Chance.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, das war ganz toll.
Danke euch.
Ja.
Danke.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören.